auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Philipp de Bion. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie waren Newschef der Berliner Zeitung. Aktuell schreiben Sie für den Nordkurier und die Schwäbische Zeitung. Sie sind seit 25 Jahren, wahrscheinlich sogar mehr, im Nachrichtengeschäft. Über Sie fand ich folgende Sätze, die ich gerne mal zitiere, die vielleicht was mit unserem Gespräch zu tun haben werden. Da steht, die persönliche Beliebtheitsskala darf für einen Journalisten keine Rolle spielen, sofern er seinen Job gut und verantwortungsbewusst machen will. Zudem ist er der festen Überzeugung, damit sind Sie gemeint, dass furchtloser Journalismus eine elementare Stütze jeder demokratischen Gesellschaft ist.
Da ich das in der Selbstbeschreibung damals bei meinem Profil geschrieben habe, unterschreibe ich das natürlich mit jedem Wort.
Und ich denke, diese beiden Sätze könnten uns helfen zu verstehen, worum es auch heute geht, beziehungsweise können Sie schon mal einordnen. Ich möchte mich mit Ihnen gerne über die Bedeutung der sogenannten RKI-Protokolle, RKI-Files sprechen. Diese wurden von dem Multipolar-Magazin freigeklagt. Wir besprechen gerade noch, wie das genau war. Und die beinhalten eigentlich die Ergebnisprotokolle des Corona-Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts, der Behörde, die ja dem Gesundheitsministerium untergeordnet ist. Und Sie verantworten beim Nordkurier eine Rubrik, die sich mit den Inhalten dieser Protokolle beschäftigt. Da sind mehrere Artikel erschienen. Daher habe ich Sie auch eingeladen. Bevor wir zu den Protokollen kommen, würde ich ganz gerne erstmal beim Journalismus und bei Corona bleiben, um wie das Feld zu eröffnen, und würde Sie gerne fragen, wie haben Sie Journalismus zu dem Thema Corona erlebt? Was ist Ihnen aufgefallen?
Es war ein Totalversagen des deutschen Journalismus. Der gesamte Umgang in der Corona-Zeit. Das klingt theatralisch, aber ich meine, es war wirklich erschütternd. Es gab in der Zeit, in der ich Journalist bin, das ist halt Ende der 90er Jahre, keine vergleichbare Zeit, in der jeder Journalist eigentlich 24 Stunden am Tag hätte arbeiten müssen und kritisch sein müssen. Vollkommen egal, wie man jetzt dazu steht, ob man es gut oder schlecht findet, vollkommen egal. Es war eigentlich ein gefundenes Fressen für Journalisten, aber der überwiegende Mehrteil der Medien in Deutschland hat fulminant versagt. Das ist einfach eine Wahrheit. Die Gründe, warum da versagt wurde, können wir noch drüber sprechen, sind sicherlich nicht immer, das ist keine Bösartigkeit oder so, aber unterm Strich war es ein Komplettversagen.
Und jetzt haben Sie schon angesprochen, haben Sie Vermutung, warum?
Ich kann das natürlich wissenschaftlich nicht belegen, aber was ich vielen Kollegenkreisen, ich meine, die Medienbranche ist ja nicht groß, im Gespräch mitbekommen habe. Am Anfang war es sicherlich auch, dass viele Leute einfach Angst hatten. Die hatten wirklich Angst, da war keine böse Absicht.
Vor der Erkrankung.
Die hatten Angst vor Corona, die hatten Angst vor dem, was da kam. Ich meine, das Leben von allen Menschen ist ja auf links gedreht worden. Und es ist sicherlich auch das ist jetzt nicht entschuldigend gemeint, aber erklärend gemeint, das ist sicherlich auch ein Schutzreflex, dass wenn man dann vermeintliche Lösungen oder Lösungsansätze von der Regierung, von Expertenräten etc. pp. Bekommt, dass man die dann auch als Journalist auf der menschlichen Schiene erstmal annimmt. Das ist jetzt per se erstmal nicht sonderlich professionell, aber wie gesagt, da ist keine Bösartigkeit drin. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Versagen. Ich erinnere mich an, wir machen ja kein Name-Dropping, aber ich erinnere mich an eine sehr intensiv und laut geführte Diskussion im Kollegenkreis bei meinem früheren Arbeitgeber war. Und da fiel dann tatsächlich von einer Kollegin der Satz, also es in dem Kontext, dass ich halt quasi als Nachrichtenchef ständig irgendwie gegen die Maßnahmen angeschrieben habe. Entschuldigung, fiel der Satz wortwörtlich. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen der Regierung in der Bevölkerung auch umgesetzt werden. Nein, ist es nicht. Im Gegenteil, es ist Aufgabe des Journalismus, soweit möglich zu überprüfen, wiefern diese Maßnahmen gerechtfertigt sind oder auch nicht. So, und das, ich glaube, dieses Denken hatten ganz viele. Anderes Beispiel, die berühmten Bilder von Bergamo. Weiß man ja inzwischen, dass es nicht so dramatisch war, ne? Und dass es, ja, aber es hat seine Wirkung entfaltet. Ich erinnere da an eine andere Kollegin, die tatsächlich, die hat dann auch ganz offen gesagt, ja, also die hat doch darüber geschrieben. Als sie die Bilder gesehen hat von Bergamo, war sie so geschockt und sie hatte wirklich einfach nur Angst und dass sie das hinterfragt, das kam erst sehr viel später. So. Aber diese Selbstreflexion, die diese eine Kollegin hatte, die vermisse ich bei vielen anderen Kollegen.
Das heißt ja so ein bisschen, Journalisten wissen ja um die Bedeutung von Bildern und Sprache und die hat bei ihnen einfach selbst so gut gewirkt, dass sie vielleicht die journalistische Distanz zum Thema dann auch verloren haben, als verängstigte Menschen dann sozusagen.
Ja, das glaube ich. Ich glaube wirklich, der Großteil der Leute, die hatten wirklich Angst. Also es gibt da ja eine Menge, ja, das sind schon tatsächlich Verschwörungstheorien, dass die Journalisten geschmiert wurden und bezahlt wurden. Das halte ich für Bullshit. Und ja, es mag sein, dass der Spiegel, oder was heißt, es mag sein, es ist so, dass der Spiegel von der Bill Gates Stiftung Geld bekommen hat. So, dass jetzt aber im großen Ganzen die Milliardensummen oder Millionensummen geflossen sind, um die Berichterstattung in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen, das halte ich dann doch eher für, also das würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube wirklich, es war eher, dass die Menschen Angst hatten, die Journalisten, und dann vergessen haben, was eigentlich ihr Job ist.
Und wie war es bei Ihnen? Gab es ein Erlebnis, wo Sie meinten, also jetzt muss ich selber kritisch bleiben? Oder war es von Anfang an klar? Oder dachten Sie, nee, also haben Sie da eine Entwicklung durchgemacht? Gab es so einen Punkt, wo Sie meinten, hier muss ich jetzt als Journalist anders handeln, als was vielleicht vorgegeben ist von den Leitmedien oder den Mainstream-Medien?
Also zu Beginn der Zeit, so als Corona rübergeschwappt ist quasi, wo man wirklich nicht wusste, was das ist, wo man nicht wusste, was da auf einen zukommt, da wusste ich es auch nicht. Und da habe ich gesagt, ja, dann sind wir jetzt halt erstmal vorsichtig, ne? Das ist ja unbestritten. Ich meine, es ist eine Krankheit, an der Menschen sterben können. So, das ist Fakt. Dann kam relativ bald der erste Lockdown. Und innerhalb dieses Lockdowns hatte ich, wie viele Leute, sehr viel Zeit, weil wir saßen ja alle zu Hause. Und da konnte man schon erste Zahlen abgleichen. Die ersten Statistiken. Und da kam schon der erste Zweifel auf, sag mal, das, was offiziell gesagt wird und was hier die Statistiken hergeben, das passt nicht wirklich übereinander. Dann habe ich über Menschen bei der Feuerwehr, hochrangige Menschen bei der Feuerwehr, erfahren, was da an Konzepten erarbeitet werden sollte. Wo selbst hochrangige Feuerwehrleute gesagt haben, das ist völliger Wahnsinn, was die hier machen. Also die bereiten uns hier auf eine zweite Pest vor und das geben die Zahlen aber so nicht her. Wir werden aber gezwungen, das zu machen. So, da habe ich angefangen, kritisch zu werden und nachzufragen. Und der erste große Knackpunkt in meinem persönlichen Bereich war, es gab im Frühsommer 20, nach dem ersten Lockdown, kam über die Charité eine erste Auswertung, was der Lockdown mit Kindern und Jugendlichen gemacht hat. So, was der für Schäden anrichtet. Das war bekannt im Frühsommer 2020. Es gab eine Pressekonferenz dazu, haben wir auch darüber berichtet. Die wurde danach aber komplett, das Thema wurde danach komplett totgeschwiegen, wegbeerdigt. So. Und da habe ich gesagt, ich habe selber zwei Kinder, ich habe gesehen, was das zu Hause angerichtet hat. Ich habe bei anderen Familien, die nicht irgendwie schön mit Garten und draußen und auf dem Land leben, ne, sondern also man wusste ja, was passiert oder wie es den Kindern geht im persönlichen Bereich, das hat man gesehen. Und dann hat es auch noch die Charité offiziell festgestellt und das hat aber niemanden interessiert. So, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee Leute, hier läuft wirklich was falsch. Und das ging dann Hand in Hand damit, dass wenn man diese Kritik angebracht hat oder auch darüber geschrieben hat, der Gegenwind, der dann kam, dass man das überhaupt nicht mehr differenziert wurde zwischen Leute, der Lockdown tut den Kindern nicht gut, hinzu, ich sage, es gibt Corona nicht, was ich nie behauptet habe, nie. Da wurde überhaupt nicht mehr differenziert. Und das hat mich dann stutzig gemacht. Und das hätte jeden Journalisten stutzig machen müssen. Jeden.
Jetzt sitzen wir 4 Jahre später hier sozusagen. Es ist jetzt eine Menge Zeit vergangen. Sie berichten auch vom Corona-Untersuchungsausschuss in Brandenburg regelmäßig. Also das heißt, Sie sind da an diesem Thema immer noch wieder dran. Ist es immer noch ein Minenfeld? Also ist es immer noch so emotional aufgeheizt, auch unter Journalisten über Corona kritisch zu berichten oder über die Maßnahmen?
Also Freunde macht man sich dann nach wie vor. immer noch nicht mit. So. Es ist inzwischen, gehen aber mehr und mehr Kollegen dazu über, ihr eigenes Handeln in der Corona-Zeit doch kritisch zu hinterfragen. Und es gibt ja die ersten, ich will es mal Entschuldigungsbriefe nennen, sei es in der Süddeutschen oder sonst wo, wo so die erste, ne, ein bisschen Selbstkritik kommt, wie ehrlich die ist, sei mal dahingestellt, das kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich ist meine subjektive Wahrnehmung schon die, dass eine wirkliche Aufklärung nach wie vor nicht gewünscht ist. Auch nicht in Journalistenkreisen. Es herrscht nach meinem Empfinden schon diese Mentalität, es muss doch jetzt auch mal gut sein.
So, nach vorne schauen.
Nach vorne schauen und es ist ja, und es wird auch vieles verklärt. Das kriegt man auch in sozialen Medien mit. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Bot-Trolls, sondern wirklich mit Menschen mit echten Namen, die es nachweislich gibt, die im Nachhinein sagen, nein, das gibt's doch gar nicht. Nein, hat mir einer in der Diskussion tatsächlich erklärt, es gab keine Maskenpflicht für Grundschüler. Warum ich lügen würde? Mhm. Natürlich gab's die. Mhm. So, ich weiß es. Ich habe ein Kind im Grundschulalter. Mhm. So, und das merke ich schon. Also wie gesagt, dass da viel, wenn man da dann nachbaut und dagegen hält, ja, es gibt da schon noch Gegenwind. Mhm.
Dann kommen wir mal zu den Protokollen, die ja auch damit zu tun haben, ob es noch Gegenwind gibt oder nicht. Wir wollen heute hauptsächlich über diese RKI-Protokolle sprechen. Können Sie uns kurz sagen, wie kam es überhaupt zu der Veröffentlichung? Was ist da jetzt genau passiert und veröffentlicht worden, bevor wir in die Inhalte gehen?
Ja, das kann ich natürlich nur wiedergeben für den Herrn, der die Frage geklagt hat. Das ist der Herr Schreier vom Multipolar Magazin. Mhm. Der hat das gemacht, das muss man sagen, was eigentlich irgendein großer Verlag hätte machen müssen. Das muss man an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Herr Schreier wollte wissen, was wurde zu Beginn der Pandemie, das war noch die Ära Spahn-Merkel, das darf nicht vergessen werden, das war noch nicht Lauterbach, was haben die Experten und Expertinnen im RKI damals zu den einzelnen Themen gesagt, was wurde besprochen, wie haben sie es eingeordnet, wie wurde diskutiert, das würden wir gerne wissen. Das wurde alles protokolliert, so wie alles in Deutschland protokolliert wird. Und diese Protokolle sollten aber unter Verschluss bleiben. Die waren noch ganz offiziell zur Verschlusssache erklärt. Ja, und der Schreier hat gesagt, dann klag ich jetzt dagegen. Und das hat dann kam eins zum anderen und letztlich wurde dann erklärt, wir geben sie frei, allerdings nur geschwärzt. Also das ist das, was bei dieser ganzen Diskussion immer vergessen wird. Ich persönlich glaube, der wirklich große Impact, der kommt, wenn sie denn wirklich ungeschwärzt freigegeben werden. Das, was jetzt drin steht, ist schon Sprengstoff genug. Das sieht man auch in der öffentlichen Diskussion. Und das sieht man auch, wenn man sich einfach durchliest, was da drin steht. Aber wenn sie nochmal ungeschwärzt rauskommen, ich glaube, dann wird es nochmal, dann wird es richtig lustig.
Ich habe auch noch erfahren, das hat Ihnen Herrn Schreier 15.000 Euro gekostet. Das hat sozusagen die lange Zeit gedauert. Also das war wirklich eine Aufgabe, überhaupt da ranzukommen. Und Aufhänger dieser Veröffentlichung war ja so ein bisschen die Hochstufung von dem Risiko, was von Corona ausging, weil das wiederum ja Grundlage war für ganz viele Gerichtsurteile, die gesagt haben, naja, das Robert-Koch-Institut sagt, es ist wahnsinnig gefährlich. Und da steht jetzt die Vermutung, die These im Raum, es gab politischen Einfluss. Also was haben Sie in den Protokollen gelesen, wenn es um diese Hochstufung ging und auch um die Frage des politischen Einflusses?
Also vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Nochmal zum Kollegen Schreier und zu der Frage Journalismus, ja, nein und wie ist der Gegenwind? Mhm. Man sieht das ja beim Kollegen Schreier jetzt, was er für Gegenwind bekommen hat. Es ging in vielen Medien mit einmal darum, unter anderem der Spiegel, ist Atominen gegangen, hat erklärt, was der Herr Schreier, das sei ein Putin-Freund, der sei, ne, also wurde in die rechte Ecke gedrängt und sonst was. Das möchte ich an der Stelle gar nicht bewerten, weil das in diesem Fall gar nichts damit zu tun hat. Fakt ist, da ist eine Person, die heißt Herr Schreier, und er hat dafür gesorgt, dass diese Protokolle freigeklagt werden und dass sie zugänglich sind. Mhm. So, dass Redaktionen als Reaktion darauf dann erklären, dass der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass diese Protokolle zugänglich sind, dass der eigentlich nicht ganz sauber ist, das hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Mhm. Gar nichts. Das ändert nicht, was in den Protokollen steht. Und das war ganz schön unter der Gürtellinie. Also das muss man einfach mal sagen. Mhm. Das war mir wichtig. Mhm. Und zur politischen Einflussnahme. Natürlich gab es die. Mhm. Das RKI ist keine unabhängige Behörde. Das kann Herr Lauterbach noch so laut sagen, wie er will. Oder auch Herr Spahn oder sonst was. ist es einfach nicht. Jetzt war ja die Berichterstattung, wurde aufgehängt an diesem berühmten 16. März, die Hochskalierung, sobald Signal von kommt, wird hochskaliert, dann gab es die PK. Da hat Herr Wieler dann erklärt, dass die Zahlen hochgegangen wären und dass man es hochskalieren müsste. Ja, und natürlich kam der Befehl von jemand, aber wer da dahinter steckt, ja, wird man sehen, wenn die Protokolle freigegeben sind. Ich muss in dem Kontext aber auch sagen, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht sonderlich verwunderlich, dass es da politischen Einfluss gab. Ich meine, mit gesundem Menschenverstand, das weiß man doch. Also, liegt doch auf der Hand.
Aber es liegt ja für diese Hochstufung nichts, kein Dokument vor, wo jetzt jemand nachlesen könnte, aufgrund der und der Zahlen entscheiden wir uns für eine Hochstufung, oder? Das ist so ein Punkt, den auch der Herr Schreier bemängelt, oder?
Naja, was heißt das, es liegt kein Dokument vor? Also ich habe keins gesehen, sagen wir so.
Oder es ist keins veröffentlicht
worden. Aber in der Pressekonferenz am besagten Tag, da hat Herr Wieler, die ist ja noch abrufbar, findet man noch in Mediatheken, YouTube und Co., da begründet Herr Wieler das schon mit Zahlen. So, ob diese Zahlen valide sind, sei mal dahingestellt, aber eine offizielle Begründung dafür gab es schon.
Und dazu, was ich habe die Protokolle natürlich auch gelesen, ich bin jetzt nicht völlig unbeleckt, ne? Das hatten wir auch im Vorgespräch erwähnt, ich finde immer noch ganz wichtig zu diesem 16. März, dass halt genau in dieser Woche, und das hat auch wiederum nur Multipolar berichtet, die Testzahlen verdreifacht wurden, sodass der ungeschulte Journalist sagen könnte, wir haben einen exponentiellen Anstieg. Also uns geht hier, das Ding geht durch die Decke. Es ist aber eigentlich faktisch fast nichts passiert, weil wenn man einfach nur teilen würde zwischen Anzahl der Tests und positiver Tests, also eine Grundrechenart anwenden würde, käme raus, dass die Positivrate um 1%, das ist irgendwie von 6 auf 7 oder von 7 auf 8, gestiegen. Aber in der Berichterstattung wird das nie erwähnt oder selten erwähnt, sondern es wird immer nur von einem exponentiellen Anstieg gesprochen, den dann halt auch Herr Wieler erwähnt. Und auch da hat das Multipolar-Magazin berichtet, musste auch stark nachfragen. Das ist wieder so ein Journalismusproblem, wo ich mir denke, warum rechnet denn keine Anzahl der Tests durch positive Tests?
Da war das grundsätzliche Problem in der gesamten Corona-Zeit. Wo mehr getestet wird, da gibt es mehr Positivfälle, das ist klar. Ne? Das war ja Dreh- und Angelpunkt. Und auch der R-Wert, ne, der ist auch nur bedingt aussagekräftig. Also das, ich sag mal, da gab es auf Journalistenseite oft die Aussage, naja, wir müssen ja mit irgendwelchen Zahlen rechnen. Irgendwelche Zahlen müssen wir als Berechnungsgrundlage nehmen. Das stimmt soweit auch. Auf der anderen Seite zählt hier sicherlich auch der Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast oder die du nicht individuell ausliest. Allerdings ist hier ein ganz interessanter Punkt. Diese Kernaussage, auch wenn sie anders formuliert war, wo mehr getestet wird, da mehr Positivtests, die hat das RKI durchaus als kritischen Punkt angemerkt in den Diskussionen. Es ist noch nicht an die Öffentlichkeit gebracht worden.
In den Protokollen steht es drin.
Das steht in den Protokollen drin. Und dass das tatsächlich ein Problem, also das Problembewusstsein dafür, dass mit mehr Tests auch automatisch mehr Kranke entdeckt werden, dass man aber nicht weiß, was das wirklich bedeutet, das wurde im RKI intern diskutiert. Und das Problembewusstsein dafür war da. Es ist noch nicht nach außen kommuniziert worden.
Das ist auch ein wiederkehrender Phänomen, dass Leute jetzt gerade sagen, die Ergebnisprotokolle spiegeln eine andere Vielfalt an Meinungen wider und auch eine andere Unsicherheit eigentlich in der ganzen Datenlage als politisch kommuniziert. Ein Thema darunter, worüber Sie auch geschrieben haben, was wahrscheinlich sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, da geht es um die Schwärzungen. Also wir haben ja erhebliche Schwärzungen vorliegen. Und da geht es zum Thema Impfnebenwirkungen. Was haben Sie bei der Analyse der Protokolle zu diesem Thema Schwärzungen bei Impfnebenwirkungen oder im Thema Impfung herausgearbeitet?
Ich muss leider schon wieder einen Schritt zurückgehen, weil das auch ein sehr wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Und das ist ganz, ganz elementar. Ja. Diese RKI-Protokolle, und das ist in vielen Medien immer noch nicht angekommen, die zeigen nicht, dass das RKI in der Corona-Zeit versagt hat. Im Gegenteil, beweisen das Gegenteil. Nach meinem Dafürhalten. Die beweisen, dass beim RKI auf der mittleren Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene, da ist sauber gearbeitet worden. So, was aber rauskam, die Politik hat sich tatsächlich nur die Stückchen rausgenommen, die ihre eigene Politik gestützt haben. Das ist eigentlich das Schlimme, dass ich sag mal, jede zweite Verschwörungstheorie findet sich in den RKI-Files wieder. Das steht da alles drin. Hätte die Politik alles, was in den RKI-Protokollen steht, beherzigt, dann wären wir viel, 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 oder das heißt viel besser, dann wären wir ganz, ganz anders durch die letzten 4 Jahre gegangen und gekommen. Und das ist das eigentlich Krasse. Das RKI hat sauber gearbeitet. Mhm. Die RKI-Führung und die Politik, was die daraus gemacht haben, das ist das, was es zu kritisieren gilt. Aber fürs RKI muss man hier an der Stelle tatsächlich eine Lanze brechen. Die Leute da haben sauber gearbeitet. Mhm. So. Und das ist auch mit den Impfnebenwirkungen. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Die Impfnebenwirkungen werden von Anfang an, also allein die Frage, ob es sie gibt, wie es sie gibt, dass man prüfen muss, wie gefährlich ist diese Impfung, das wurde alles schon frühzeitnah diskutiert. Das steht alles in den Protokollen drin. Und das ist maximal widersprüchlich zu dem, was nach außen kommuniziert worden ist, nämlich dass die Impfung praktisch nebenwirkungsfrei ist. Das hat beim RKI, war das nicht die Meinung, die beim RKI vorgeherrscht hat. Mhm. Und das steht da auch drin. Mhm. Allerdings ist zu dem Thema, also es sind ja elementare Teile, gerade bei Impfungen sind ja ganze Seiten weggeschwärzt worden. So. Deswegen kann man dann ein Stück weit nur spekulieren, das will ich an der Stelle nicht tun. Also ich glaube, um das wirklich ausführlich zu beleuchten, da muss man warten, bis man die ungeschwärzten Sachen hat. Es gibt ja einen Part, über den hatte ich auch geschrieben, der ist auch zeitlich sehr eng gefasst, wo es um Nebenwirkungen geht, dass vermehrte Nebenwirkungen gemeldet werden, dass es vermehrt Medienanfragen dazu gibt. Das wird sich auf den dann später wieder vom Markt genommenen Impfstoff AstraZeneca beziehen, nehme ich an. Mhm. Ja, aber wie gesagt, da war das Problembewusstsein auch durchaus da. Also niemand kann sagen, er wusste nicht, dass es da mögliche Probleme gibt. Mhm. So.
Und diese Schwärzungen, die Sie jetzt ansprechen, die bei den Impfnebenwirkungen wirklich stark sind, also ich habe auch Seiten gesehen, wo einfach nichts zu lesen ist.
Alles Mitarbeiter.
Die werden ja begründet. Wer begründet die wie?
Ja, das ist ein juristisches Minenfeld, da kann ich leider nicht allzu viel zu sagen. Ich habe mir das sind über 1000 Seiten, die Begründung der Rechtsanwaltskanzlei, soweit es geht, durchgearbeitet, aber das sind wirklich juristische Formulierungen, da geht es um behördliche Abstimmungsprozesse, da geht es teilweise um die Wahrung von Firmeninteressen von Pharmaherstellern, mit denen das begründet wird und inwiefern diese Schwärzungen damit formal juristisch haltbar sind und nicht, das beschäftigt ja derzeit das Gericht, das wird man sehen.
Mhm, genau. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich glaube, so die Hälfte aller Verschwörungstheorien, jetzt in Anführungsstrichen, also wofür man Leute auf der Straße, was auch Wissenschaftler seit März 2020 als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurden, sind wahr oder stehen auch so da drin. Was waren sozusagen weitere Erkenntnisse beim Durchstöbern, wo Sie gesagt haben, okay, das galt als Verschwörungstheorie oder galt als antiwissenschaftlich, was auch immer. Und es steht aber hier bei den Protokollen, gab es noch Punkte, wo Sie meinten, das war ja klar bei den RKI-Leuten, das wussten die. Ist Ihnen da noch was aufgefallen?
Also das Maximalste war ja die FFP2-Maske. Die ist die Maske per se oder ein Mund-Nasen-Schutz ist ja das Zeichen der Corona-Zeit. So. Mhm. Und dass eine FFP2-Maske, so wie sie in dieser Breite, in der sie genutzt worden ist, de facto keinen Mehrwert bietet, das steht so. Und zwar an ganz vielen verschiedenen Stellen in den RKI-Protokollen. Das steht da drin. Mhm. So, dass man sie richtig benutzen muss, dass sie richtig sitzen muss, dass es bei Kindern sowieso nichts bringt, dass es keinen Mehrwert bietet, das steht da wortwörtlich alles drin. Mhm. Und man erinnert sich ja auch, dass Frau Merkel am Anfang keine Befürworterin der Masken war, im Gegenteil. Und zu Anfang der Pandemie war Frau Merkel gegen Masken.
Herr Schade, der Vizepräsident, sagte auch, es macht keinen Sinn.
Mhm. Genau das. So, und da haben sie sich scheinbar dann doch auf die RKI-Experten verlassen. Aber das, wie gesagt, das zieht sich durch die gesamten Protokolle durch, dass immer wieder die Diskussion aufkommt, FFP2-Masken, ja oder nein. Und das steht da immer wieder drin, sie bieten keinen Mehrwert.
Mhm. Also die Maskenfrage, die ja enorm emotional aufgeladen war, Maskenverweigerer, Maskenmuffel. Ich erinnere mich an das Plakat mit dem Stinkefinger hier in Berlin. Also diese Maske und ihre Wirksamkeit, das war ja eine Religion, das war ja Wahnsinn. Und es ist jetzt sozusagen zu lesen, ein Abschnitt ist auch sozusagen, dass da drin klar steht, die FFP2-Maske ist außerhalb des Arbeitsschutzes nicht anzuwenden. Weil man Richtig. Ja, was ja auch alle von Anfang an gesagt haben, oder viele, die mit Hygiene zu tun haben, die gesagt haben, wenn ich nicht weiß, wie ich das Ding benutze, bietet es auch keinen Infektionsschutz.
Richtig, genau das. Ja. Genau das.
Ich habe noch mal nur so zur Diskussionsangebot.
Also, Entschuldigung, Herr Bauke, was mir an der Stelle auch wichtig ist, es ging da ja vor allem um die FFP2-Maske, die keinen Mehrwert im Vergleich zu zum Beispiel OP-Masken bringt. Ne? So, aber auch, was die Masken angeht. Und deswegen ist das für mich auch das Zeichen für, man kann sich gerne sagen, Volksverblödung gewesen. Mhm. Jeder Arzt würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er gefragt werden würde, wie ist das denn, wenn ich meine Maske erst 2 Wochen am Stück trage? Und da gibt es keine wissenschaftliche Untersuchung drüber, aber das hat jeder von uns gesehen. Es gab sicherlich die Menschen, die ihre Maske alle 4 Stunden gewechselt haben, die alte weggeworfen haben. Mhm. Es gab sicherlich die Menschen, die sie in den Backofen getan haben, sie zu identifizieren. Aber unterm Strich sind die Masken, das hat man gesehen, nach diesen Tage oder Wochen lang getragen worden. Und damit fällt der Schutz auch weg. Mhm. Das weiß jeder. Also das heißt, es war, davon bin ich überzeugt, auch nach wie vor, die Maskenpflicht war tatsächlich ein psychologisches Instrument, um in den Köpfen der Menschen die Gefahr, die durch das Coronavirus herrscht, nicht vergessen zu lassen.
Mhm. Sichtbar zu behalten.
Ja. Mhm.
Und das wiederum ist ja sogar die Aussage im Evaluationsbericht der Maßnahmen. Sie steht, die Maske hat außer im Labor keine Wirkung, aber sie hat eine suggestive psychologische Wirkung, dass die Leute immer noch wissen, es ist eine Gefahr. Das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt nichts, was Sie sich ausdenken. Das kann man woanders im Evaluationsbericht nachlesen.
Richtig. Mhm. Achtung Leute, passt auf, die Gefahr ist nicht vorbei. Mhm. So, das sollte meines Erachtens damit bezweckt werden. Mhm. So, und wie gesagt, dann wurde es hochgestuft auf FFP2, das sah ja nochmal bedrohlicher aus und nochmal gefährlicher. Mhm. Ja, das RKI sah das wohl anders. Mhm.
So. Gab es neben dem Maskenthema noch Punkte bei den Protokollen beim Durchlesen, wo Sie merkten, ah krass, das hat Sie beeindruckt oder haben Sie aufgemerkt?
Na, was hatten wir denn jetzt? Wir hatten jetzt die Impfung. Mhm. Wir hatten die Masken.
Wir hatten die Hochskalierung.
Naja, es gab, also das ist halt, muss man sehen, was dann wirklich in den ungeschwärzten Teilen noch drin steht. Ne? Mhm. Aber die Wirksamkeit von Lockdown-Maßnahmen, da gab es zumindest auch Diskussionen im RKI, die draußen so in der Politik nicht geführt worden sind, nicht in der Deutlichkeit. Mhm. Und es gibt diesen berühmten Satz, der da drin steht, ich kriege ihn jetzt wortwörtlich nicht genau hin, aber das bei einem, es bezieht sich auf Afrika, ist aber egal, ob Afrika oder nicht, dass ein Lockdown bezüglich der Kindersterblichkeit im Zweifel mehr Schaden anrichten könnte, als er Nutzen hat. Mhm. So, und das spricht hier für sich.
Mhm. Also es gab ein Bewusstsein über dieses Schadenspotenzial.
Ja.
Ja. Es war kein, wir bleiben alle mal zu Hause und essen Chips auf der Couch sozusagen.
Ja.
Ich habe mal noch ein paar Zitate, weil ich habe den Vorteil, ich konnte mir Sachen rausschreiben, die ich besonders fand, wo ich dachte, der Zuschauer könnte die nochmal gehört haben. Zum Beispiel haben wir hier am 1. April 2020, relativ am Anfang, fand ich besonders, am ehesten ist das 4. Szenario realistisch. Eine akute respiratorische Erkrankung kann auf Dauer nicht aufgehalten werden. Das ist Frühjahr 2020. Danach kamen nur Covid-Initiativen. Der Aufwand wäre sehr groß und würde mit sehr großen Einschränkungen des öffentlichen Lebens einhergehen. Eine begrenzte Ausbreitung wäre tolerabel. Das heißt, im Frühjahr 2020 war denen schon klar, das ist nicht aufhaltbar. Aber trotzdem hatten wir dann den Krieg gegen den Virus sozusagen.
Gut, nun muss man aber schon der Fairness halber sagen, dass No-Covid, es gab zwar immer die Fraktion, die No-Covid durchsetzen wollte, aber das war ja, ich sag mal, von der Regierungsseite war das ja offiziell zumindest nie Thema, dass man das wirklich durchzieht. Mhm. Also da, so weit haben sie sich dann doch nicht aus dem Fenster gelehnt.
Ja.
Aber natürlich, das Stichwort Durchseuchung, ja, nein, vielleicht, Herdenimmunität, ja, genau. Nein, vielleicht. Das war natürlich steht ja auch in den Protokollen drin, das war sehr viel früher klar, dass es da irgendwann drauf rauslaufen wird.
Jeder würde sich infizieren, ja. Und dazu gibt es auch nichts. Es ist nicht verhinderbar, es ist nur verschiebbar.
Ja. Genau, ja, das kam ja dann etwas später, kam das ja dann mit diesem berühmten Satz von unter anderem Lauterbach, irgendwann wird jeder Mensch hier geimpft, genesen oder tot sein.
Genau.
So, Spahn auch gesagt, Lauterbach hat das gesagt. Aber die wussten das schon früher, ja klar.
Vielleicht noch zwei Sätze hatte ich noch rausgenommen, die ich einfach wichtig fand, dass die der Zuschauer mal hört. Einmal, der PCR-Test war ja ein Riesenpunkt bei der ganzen Geschichte. Und positiver PCR-Test war, erst war es eine Infektion, obwohl klar ist, dass es nicht definitiv eine Infektion ist. Dann wurde es ein Fall. Dann kam auch die Inzidenz dazu. Also das war ja eine Entwicklung. Und da ist ein Zitat zu lesen, ein positives PCR-Ergebnis nach Gesundung muss nicht zwangsläufig mit Infektiosität einhergehen. Also da gab es ein Bewusstsein darüber. Das ist ein positives Testergebnis, dass es kein Gefährder ist, wenn man ein positives Testergebnis hat. Fand ich auch noch einen wichtigen Punkt.
Naja, nicht, dass man nicht zwingend ein Gefährder ist.
Genau.
Ja, das ist auch wieder so ein Beispiel, worüber wir vorhin gesprochen hatten. Ich erinnere mich, dass es ganz zu Beginn gab es genau zu dieser Frage von Marcel Lute, der damals noch im Abgeordnetenhaus, also als Abgeordneter, der hatte eine Anfrage gestellt, inwiefern ein Positivtest etwas über die Infektiosität aussagen kann. Also sprich darüber, ist der Mensch ansteckend, ja oder nein? Und in der Antwort des Senats stand ganz deutlich drin, nee, wir wissen nicht, ob der Mensch, der diesen Test hat, ob der automatisch auch ansteckend ist, ob die Viruslast dafür ausreichend ist. So, haben wir damals veröffentlicht, diese Anfrage. Wir sind sowas von geteert und gefedert worden dafür. Das war so krass. Was heutzutage wissenschaftlicher Konsens ist. Und heute ist man auch kein Schwurbler mehr oder kein Corona-Leugner, wenn man das sagt. Und das meine ich. Das war damals, das war richtig, richtig mit... Ich kann nicht mehr darüber reden, was da alles passiert ist. Das war echt schlimm.
Aber da sind wir bei einem guten Thema jetzt. Die Analyse der Protokolle wird sicherlich noch dauern und wir haben eventuell eine Entschwärzung, da können wir gleich noch drüber reden, aber Sie verfolgen ja die Medien und Ihre Kollegen, die Antwort, die Resonanz. Was haben die Protokolle in der Medienlandschaft ausgelöst? Und dann wiederum auch in der Regierung, aber vielleicht erst, was haben die Medien damit gemacht?
Ich bin ja grundsätzlich eher immer positiv denkender Mensch. Ich finde es auf jeden Fall schon mal erfreulich zu sehen, dass sich jetzt viele Kollegen oder einige Kollegen zumindest jetzt doch auch hervortrauen. Bestes Beispiel sind die Öffentlich-Rechtlichen, hier konkret das ZDF. Die haben direkt am Anfang, also am Samstagabend, um 22 Uhr oder wann das war, haben die über diese Protokolle berichtet und zwar sehr aufrecht und ehrlich. So, da gab es dann sofort die Gegenstimmen und der Beitrag wurde dann umgeschrieben und es wurde gleich wieder runterskaliert und die Brisanz, nein, so Brisanz ist es doch nicht so. Aber man merkt schon, dass es bei einigen Kollegen, entweder sie trauen sich jetzt endlich oder es gibt ein paar, die tatsächlich sagen, ups, da lag ich falsch. Allerdings sind das noch deutlich zu wenige. Und es bringt auch nichts, also ein Beispiel ist der Kollege Blome. Ne? Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen, Stichwort Ungeimpfte. Der war bei Kollegen Lanz und da sehe ich, also ich weiß nicht, ob Sie den Auftritt gesehen haben, aber da sehe ich null Selbstreflexion, gar nicht, überhaupt nicht. Und ob das jetzt Selbstschutz ist, weil die Menschen nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht falsch lagen und vielleicht übertrieben haben oder ob sie es tatsächlich wirklich nicht einsehen, das weiß ich nicht, aber so die... Ich sag mal, eine gesunde Fehlerkultur, die man eigentlich in jedem Unternehmen haben muss. Völlig egal, ob man Schrauben herstellt, ob man irgendwie Tiefkühlpizza herstellt, ob man ein Sterne-Restaurant hat oder ob man eben Journalist ist. Eine gesunde, ehrliche, selbstkritische Fehlerkultur, die vermisse ich momentan sehr. Und wenn es in der Süddeutschen Zeitung, die definitiv zu den Scharfmachern gehört hat, wenn ich da lese, man müsse uns verzeihen, dass wir unkritisch berichtet haben. Nee, niemand muss irgendwas verzeihen. Das ist auch so ein Denkfehler. Es gibt sicherlich viele Menschen, die, ich sag mal, Dialog anregen können und die mitteilen können, dass sie sich freuen würde, wenn man sich vielleicht wieder die Hand gibt und sagt, jetzt arbeiten wir das gemeinsam auf. Aber Forderungsmanagement, ihr müsst uns verzeihen, was wir falsch gemacht haben, das halte ich für falsch.
Und sehen Sie denn oder haben Sie mitbekommen, ob sozusagen das Medienecho und die Protokolle, ist das in der Politik angekommen? Was ist da passiert?
Ach, ich fand es ja auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, dass der Herr Lauterbach, der fand das ja gut. Der fand das ja super. Und zuerst hat er erklärt, die Protokolle müssten gesperrt sein, weil es da um den Schutz von Mitarbeitern ging. Dann hat er wohl gesehen, dass da teilweise ganze Seiten gesperrt sind und das war ja kein Telefonbuch, wo nur Namen drin stehen. Mhm. Dann ist er davon schnell wieder abgekommen und hat ja dann auch angekündigt, er wird sich dafür einsetzen oder er wird sich auch darum kümmern, dass die Protokolle freigegeben werden. Mhm. So viel zum Thema, das Bundesgesundheitsministerium hat keine Weisungsbefugnis aufs Robert-Koch-Institut. Mhm. Ja, und das mag erstmal überraschen, warum Herr Lauterbach, der ja das Gesicht der Corona-Maßnahmen wurde und immer noch ist, warum der jetzt mit einmal so dafür ist. Ja, warum ist der dafür? Es betrifft ihn ja nicht. Mhm. Die Corona-Protokolle, die Freigeklagten, die Zeit betrifft ausschließlich Jens Spahn. Und nach außen wird das niemand sagen, aber letztlich hat meines Erachtens die Veröffentlichung der Protokolle dafür gesorgt, dass das Blame Game jetzt angefangen hat.
Mhm. So. Was meinst du mit Blame Game?
Die Menschen werden untereinander mit dem Finger aufeinander zeigen und jeder wird die Schuld an den anderen abgeben. Mhm. Weil früher oder später, nehme ich an, wird es da Konsequenzen geben. Ne? Sie werden Fehler einräumen. Es werden Fehler definiert werden, es werden Fehler zugegeben werden, aber die Verantwortung für diese Fehler, die wird niemand übernehmen wollen. Mhm. So, und wenn Herr Lauterbach sich jetzt nach vorne stellt und sagt, ja, ich sorge dafür, dass die Protokolle ungeschwärzt rausgegeben werden, während ein Herr Spahn sagt, alles, was es dazu zu sagen gibt, steht in meinem Buch, bitte kauf das, ist ja schon ein Gegensatz. Mhm. Das meine ich mit Blame Game. Mhm. Das Fingerzeigen der damals Verantwortlichen auf den jeweils anderen. Weil man darf ja nicht vergessen, das sind ja alles keine Freunde. Das ist hochrangige Politik. Mhm. Und da gibt es keine Freunde.
Mhm. Und wie relevant halten Sie jetzt die Protokolle hinsichtlich einer Aufarbeitung? Sie hatten vorhin gesagt, Sprengstoff, aber wenn es entschwärzt wäre, noch mehr Sprengstoff. Aber denken Sie schon, dass das Relevanz hat, dass diese Protokolle jetzt in der Form veröffentlicht wurden?
Absolut, absolut. Weil es ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass es tatsächlich Dinge aufzuarbeiten gibt. Und dieses Bewusstsein, das gab es davor in der breiten Bevölkerung nicht. Mhm. So, allein, dass überhaupt darüber gesprochen wird und diskutiert wird, also da hat Kollege Schreier tatsächlich was geleistet, was unfassbar wichtig ist. Ich glaube, ohne die Veröffentlichung dieser Protokolle würden wir derzeit gesamtgesellschaftlich nicht so viel über die Corona-Zeit sprechen, wie wir es derzeit tun. Und man sieht ja auch, dass bestes Beispiel Frau Büchs vom Ethikrat, die legt ja einen wahren Talkshow-Marathon hin. Die hüpft von Zeitung zu Talkshow, zu Auftritt, zwar immer nur zu ihr wohlgesonnenen Medien, ne? Aber sie macht es. Ne? So, das ist die Flucht nach vorne. Mhm. Und das gäbe es nicht, wenn es die RKI-Protokolle nicht gegeben hätte. Gleichwohl darf man nicht vergessen, dass es ja natürlich, das betrifft ja nur nur ungefähr Pi mal Daumen die Hälfte der Zeit, ne? Nachdem dann Scholz, also als die Scholz-Regierung kam, da ging es ja dann los in Richtung Corona-Expertenrat. Da hat der Mediziner aus Frankfurt, Herr Dr. Hafner, die freigeklagt, die Corona-Protokolle allerdings auch gesperrt. Und auch da sind weiter noch Gerichtsverfahren anhängig. Also da steht noch ganz, ganz, ganz viel an, was es aufzuklären gibt. Aber dass das öffentliche Bewusstsein dafür geschaffen ist, ja, wir müssen darüber reden, was damals schiefgelaufen ist. Das ist tatsächlich durch die RKI-Protokolle erst losgetreten werden in dieser Breite. Hm.
Und ist es angedacht, dass alle Protokolle, also auch die in der Lauterbach-Zeit, auch noch veröffentlicht werden? Wissen Sie da was?
Das müssen Sie den Herrn Schreier fragen.
Hm. Weil das wären natürlich auch noch relevante Dokumente für Impfpflichtdebatten, teilweise Impfpflichtdebatten, die danach erst kamen.
Ja. Wobei man natürlich sagen muss, der Corona-Expertenrat, ne? Der wurde ja erst unter Scholz ins Leben gerufen. Mhm. Den gab es ja davor nicht. Mhm. Und um das letztlich beurteilen zu können, was, wo, wie viel Einfluss hatte, müsste man die ganzen Dinge wirklich ungeschwärzt sehen. Aber ich glaube, dass für die Corona-Zeit in der Ära Scholz spielen die Corona-Expertenradrolle auch eine ganz, 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 ganz große Rolle.
Hm. Was denken Sie, wie geht es jetzt von hier aus weiter in der Corona-Aufarbeitung, auch journalistisch gesehen? Wo arbeiten Sie dran? Wo sind gerade Schwerpunkte, wenn es um die Aufarbeitung dieser Zeit geht?
Na, jetzt ist er auf jeden Fall erstmal, muss man gucken, ob man Herrn Lauterbach dieses Mal beim Wort nehmen kann. Er hatte ja vor circa 4 Wochen angekündigt, dass es circa 4 Wochen dauern würde, nochmal zu prüfen, welche Stellen müssen wirklich aus Persönlichkeitsrechten geschwärzt werden und welche nicht. Mhm. Das müsste meiner Rechnung nach jetzt in den nächsten Tagen eigentlich passieren. Da warten wir natürlich alle drauf. Mhm. Jo, dann muss man sehen, es gibt beispielsweise in Hessen, wird ja der auch ein Corona-Aufarbeitungs-Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Ja, und dann ist die Frage, Enquete-Kommission, großer bundesweiter Untersuchungsausschuss, was wird da passieren? Das muss man mal sehen. Und ich denke, es ist schon auch Aufgabe der Medien, sich weiterhin genau damit zu beschäftigen, was da jeweils passiert, weil Selbstläufer sind das nicht. Also wenn man jetzt, ich drücke es mal etwas einfacher aus, wenn man sagt, ja, die Politik hat gesagt, wir kümmern uns drum und jetzt machen wir einfach mal gar nichts und warten mal und im halben Jahr haben wir die Ergebnisse, dann wird da nichts mehr rumkommen. Mhm. So. Deswegen ist es, denke ich, schon eine Aufgabe der Medien, immer wieder nachzufragen, wie ist denn jetzt der Stand? Mhm. Weil man darf ja auch nicht vergessen, also, ich sag mal, in gewissen Kreisen sehr unpopuläre Meinung, ne? Aber es gab ja nun tatsächlich viele Menschen, die tatsächlich an Corona gestorben sind. Mhm. Das darf man ja nicht wegleugnen. So. Und auch da ist viel falsch gemacht worden. Also der Schutz der, ich sag mal, der alten Menschen, da hätte man sicherlich vieles besser machen können. Mhm. Die wurden am Anfang zwar weggesperrt, das war auch brutal, aber Pflegeheime und Co., also da ist auch nicht wirklich viel gelaufen. Oder nicht viel gelaufen, nee, nehme ich zurück die Formulierung. Ich sag mal so, das hätte man sicherlich auch besser machen können.
Der Schutz der vulnerablen Gruppen.
Ja, mhm. Ja, so. Das war es. Man hätte sich, glaube ich, viel mehr um alte und wirklich vulnerable Gruppen kümmern müssen, als um Kinder und Jugendliche. Mhm. So, aber das war nicht so. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und dann, was auch, denke ich, im Rahmen dieser ganzen Aufarbeitung ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, ich möchte es mal unter dem Schlagwort Long-Covid beschreiben. Ja, es gibt Long-Covid-Forschungen, aber es gibt auch die Theorie, dass viele Long-Covid-Fälle in Wahrheit Impfschäden sind. Mhm. Wird meines Wissens nach nicht wirklich unterschieden. Wird auch nicht nachgeprüft.
Das hat Lauterbach auch so gesagt.
Und das Schlimme ist ja, man kann es ja auch letztlich nicht wirklich nachprüfen. Mhm. Das ist ja das Schlimme. Es gibt diese Daten ja nicht. Mhm. Und ach so, da komme ich jetzt auf den Punkt. Da müssen wir jetzt leider nochmal wieder einen Schritt zurückspringen. Mhm. Das ist ein Punkt, der noch wahnsinnig wichtig war. Da hatte ich auch drüber geschrieben. Als es um die Einführung der Impfpässe ging, so, hatte das RKI, steht da schwarz auf weiß drin, ganz klar gesagt, dass es auch um die Schaffung einer Datengrundlage für die Nachweisung von möglichen Impfnebenwirkungen geht. Das bedeutet, ich muss wissen, wer ist wann, wie, wo geimpft worden, damit ich daraus ableiten kann, wer wird wann, wo, wie krank, wie ist der zeitliche Zusammenhang. Mhm. So, das war einer der Gründe, warum das RKI pro Impfpass, also pro Impfdokumentation war. Mhm. Das RKI hat ganz klar gesagt, dass der Impfstatus nicht dafür verwendet werden soll, um Freiheitsrechte einzuschränken. Mhm. Er hat sich auf Deutsch gesagt ganz klar gegen später eingeführte Regelungen wie 2G. Mhm. Ganz klar hat sich das RKI dagegen ausgesprochen. Ich habe das in der Öffentlichkeit damals nicht so wahrgenommen. Mhm. Und es hat die Politik ja auch nicht interessiert. Und diese Bedenken oder dieses Veto können sie ja rechtlich nicht geben, aber diese klare Aussage vom RKI, dass Impfpässe nicht zur Unterscheidung von Menschen dienen dürfen, wer hat wie viele Rechte, das stand schon ganz früh in den Protokollen drin. Hat aber in der Politik auch niemand interessiert.
Mhm. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Gibt es noch irgendwas zu den Corona-Protokollen, RKI-Protokollen, was Ihrer Meinung nach der Zuschauer oder die Zuschauerin erfahren sollte oder was wichtig ist?
Also ich kann nur jedem raten, der die Zeit hat. Diese Protokolle sind ja erfreulicherweise frei verfügbar mittlerweile. Herr Schreier hat sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und jeder, der weiß, wie man ein Programm downloadet, kann mit Steuerung F persönlich suchen. Und das kann ich nur jedem anraten, weil es sind 2.500 Seiten. Es ist viel, viel, viel Stoff zu lesen. Und es steht wirklich vieles drin. Wir arbeiten da auch weiterhin dran. Und was kann man dann bei uns lesen? Aber ich denke mal, die großen, wesentlichen Punkte, die sind jetzt soweit abgearbeitet worden. Ist, wie gesagt, die Karten werden natürlich ganz neu gemischt, wenn die Protokolle dann entschwärzt da sind.
Ich werde unter diesem Video einen Link einfügen, wo alle Protokolle in einer PDF zusammengefasst sind, sodass man alle, so wie Sie es gerade beschrieben haben, durchsuchen kann. So bin ich mich auch vorgegangen. Nur, dass die Zuschauer ihren Rat oder ihre Empfehlung befolgen können, wenn sie wollen und sich nicht durch ganz viele Dokumente klicken. Mir bleibt nichts übrig, als Ihnen zu danken für Ihren Besuch, für Ihre Ausführung und bin gespannt auf weitere Veröffentlichungen zum Thema Corona und RKI-Protokolle.
Ja, dann danke ich für die Einladung und für ein schönes Gespräch.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.